Wir haben heute einiges an Bibelversen, also wie sagt man so schön, wie beim Rennen, on your marks, ready, go, nehmt eure Bibeln, weil wir werden uns im Wesentlichen eigentlich von Bibelvers zu Bibelvers oder von Bibelstelle zu Bibelstelle hangeln. Ich würde gerne anfangen mit einem Vers aus dem Römer, und zwar Römer 6. Und zunächst mal die Verse 1 bis 4. Und dann in Vers 5 noch dazu. Also sind wir dann gleich in der Ausgangsstellung. In der Version, die ich jetzt hier vor mir liegen habe, heißt es zum Römer 6, 1 bis 4. Was wollen wir nun sagen, schreibt Paulus, sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisset ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Jesus Christus getauft sind, auf seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden, durch die Taufe auf den Tod, auf das, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und dann heißt es in Vers 5, je nach Übersetzung, ich lese jetzt hier mal eine Elberfelder Version, denn wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in der seiner Auferstehung sein. Oder eine andere Fassung in der Schlachterbibel, denn wenn wir mit ihm verwachsen sind zur Ähnlichkeit seines Todes, so werden wir es auch zu seiner Auferstehung sein. Worum geht's in diesen Versen? Bevor ich da eine Antwort drauf gebe, habe ich noch eine andere Frage. Was haben die Auferstehung Christi, also die Auferweckung vom Toten, die Auferweckung vom Lazarus und die Wiederbelebung von dem jungen Mann, der aus dem Fenster gefallen ist, weil er Paulus zu lange gepredigt hat? Keine Sorge, werde ich heute nicht tun. Was haben die drei gemeinsam? Was haben diese drei gemeinsam? Wenn ich euch die Antwort gebe, dann ist es wahrscheinlich, das sagt ja, ist doch ganz klar. Sie sind alle drei auferweckt worden, aber was haben sie noch gemeinsam? Vor der Auferweckung muss der Tod kommen. Das heißt, wir können Auferweckung gleichgemacht sein in Jesus Christus, in seiner Herrlichkeit, können wir nur dann bekommen, wenn vorher der Tod da war. Und das ist das, was Paulus hier im Römer schon zum Ausdruck bringt, dass er sagt, in dem Maße, wie wir dem Tod gleichgemacht sind, in Jesus Christus, in dem gleichen Maße werden wir Auferstehung erleben. Wiedererweckung, Auferweckung. Und ich meine jetzt nicht nur die Auferweckung von den Toten, sondern wir haben ja in der Taufe den alten Adam, unsere alte Natur, beerdigt, begraben, in die Grube geworfen, direkt drauf gemacht, der verwest, der ist kaputt, den gibt's nicht mehr, den kann man da auch nicht mehr rausholen, der existiert nicht mehr. Aber erst wenn wir das getan haben, komplett zugelassen haben, dann können wir auch in dem neuen Leben, das Jesus Christus gibt, in der neuen Geburt, in dieser neuen Auferweckung gehen. Das heißt, wenn wir nicht den Dingen gestorben sind, die der alte Adam noch repräsentiert, werden wir auch nicht die Fülle erleben dessen, was die neue Natur repräsentiert. Und ich sag's gleich für die, die mit dem Schwarzenshof dabei waren, also es ist vieles, was wir in Schwarzenshof gehört haben, was ich hier nochmal einbringen möchte, aber ich fand es einfach so ermutigend und auch gleichzeitig auferbauend, zu zeigen, was es heißt, wenn wir in dieser Herrlichkeit der Auferstehung Jesu Christi gehen wollen. Und wie gesagt, die ist nicht erst, wenn Jesus wiederkommt, die können wir jetzt haben. Aber das bedeutet, dass wir auch zu dem gestorben sein müssen, was den alten Adam ausmacht. Ein Aspekt ist dabei, was Paulus hier sagte, und er benutzt hier das Wort im singularen Term, dass er sagt, wir sind der Sünde gestorben. Und wenn er von der Sünde spricht, also in der Einzahl, dann bezieht er das, oder dann, wenn man das Wort sich anguckt, dann geht es darum, dass wir nicht mehr der Kraft, der geistlichen Kraft der Hölle ausgesetzt sind, dass wir nicht mehr Satans Instrument sind. Das heißt nicht, dass wir noch das eine oder andere an sündigen Taten tun werden, das wissen wir alle aus unserem eigenen Leben, ich glaube, da kann sich keiner von freisprechen, aber wir liegen nicht mehr unter der Herrschaft des Satans, wir sind freigemacht von der Sünde, sondern wir sind jetzt unter der Herrschaft Jesu Christi. Und so ist es wichtig, dass uns das vor Augen steht, dass solange wir nicht gestorben sind, der alten Natur, werden wir die Fülle der Auferstehungsnatur, der neuen Natur nicht erleben, weil es fehlt was. Ein anderer Aspekt, der damit direkt einhergeht, ist, wir waren, können wir an vielen Stellen in der Bibel nachlesen, Sklaven Satans. Wir waren in vollkommener Abhängigkeit von ihm. Er konnte mit uns machen und tun und lassen, was er wollte, weil wir nicht verstanden haben, wer er ist. Dann kam Jesus Christus, sein Geist hat uns gezogen, wir sind errettet worden, wir sind den Schritt durch die Taufe gegangen, wir sind gestorben, wir sind in die neue Natur hineinbekommen. Und dann sind wir freie. Aber was heißt dieses Freisein? Lass uns mal in 1. Petrus 2 die Verse 15 und 16 anschauen. Da heißt es, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch gutes Tun den unverständigen und unwissenden Menschen den Mund stopft als Freie und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes. Hier steht doch als Freie und dann sagt er als Knechte Gottes. Moment mal, ich war vorher ein Knecht Satans. Jetzt sagt Petrus, ich bin doch ein Freier im Vers 16. Aber den Vers schließt er ab mit als Knechte. Und dann wird eins klar. Es gibt nur zwei Positionen, die wir einnehmen können. Wir können entweder Sklaven Satans sein, dann sind wir nicht errettet, dann gehören wir nicht dem Herrn, dann sind wir unter seiner Macht und Einfluss. Aber wir sind errettet. Aber dann dürfen wir uns guten Gewissens Sklaven oder Knechte Gottes nennen. Dazwischen gibt es keine Position. Es gibt keine dritte Variante. Also wenn er hier von Freier spricht, dann meint er eben frei von der Sünde, frei von Satans Einflusssphäre und in der Freiheit Gott zu dienen. Und damit sind wir wieder seine Knechte, seine Sklaven, seine Abhängigen. Paulus sagt das von sich an verschiedenen Stellen, dass er sagt, ich bin gebundener Christi Jesu. Also er nimmt ein Bild und sagt, ich bin hier gefesselt. Gefesselter Jesu Christi. Das heißt, Jesus Christus hat volle Herrschaft über mich. Und das benutzt Paulus in vielen Briefen als Einstieg. Im Korintherbrief finden wir das, das finden wir in Philemon, das finden wir in verschiedenen Stellen. Petrus spricht auf die Weise von, in ähnlicher Weise von sich. Und das ist wichtig, dass uns das bewusst wird, dass wir wirklich wählen, ob wir Sklaven des Bösen sind oder ob wir Knechte des Allerhöchsten sind. Und wir haben diesen Schritt getan, wenn wir diesen Schritt getan haben, Jesus das Ja zu geben. Aber da hört das ja nicht auf. Da hört es ja nicht auf. Denn eins ist ja klar, wir haben zwar den alten Adam beerdigt, wir haben gesagt, wir sagen uns los, wir kommen unter die Gnade und unter die Freiheit Jesu Christi. Aber wir wissen, dass die alte Natur irgendwo noch immer in unseren Handlungen und Taten und Gewohnheiten drinsteckt. Und eine Gewohnheit, die wahrscheinlich uns allen besonders lieb ist, ist nämlich die, die da sagt, ich will. Ich will aber die Dinge so machen. Ich möchte das so und so haben. Ich möchte das und das sein. Ich möchte die und die Position haben. Ich möchte das. Mein Ich versucht immer noch die Herrschaft auszuüben, obwohl ich eigentlich mich dafür entschieden habe, ein Knecht Christi zu sein. Und dann möchte ich mal, ihr wisst, dass Paulus einer meiner Lieblingsapostel ist, weil ich ihn einfach, ja, ich finde so viele Dinge in ihm, die ihm zeigen, wie Gott Menschen von einem Extrem zum anderen verwandeln kann und nutzen kann. selbst die, die man eigentlich normalerweise nach menschlichen Vorstellungen aussortiert hätte. Und ich möchte am Leben von Paulus mal zeigen, was es wirklich heißt, wenn wir davon sprechen, wir müssen der alten Natur, wir müssen dem eigenen Ich sterben, damit Gott Freiheit in uns bekommt. Und deswegen würde ich gerne nochmal einfach so durch ein paar Stationen von Paulus gehen mit euch. Fangen wir mal mit der Apostelgeschichte 7, Vers 58 an. Die Szene ist die, dass der Stephanus angeklagt war, wegen Gotteslästerei oder was auch immer, was die Juden da sich ausgedacht hatten. Und das Urteil war Steinigung. Blasphemie war ja tödlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da gibt es diesen Vers in Vers 58 in der Apostelgeschichte 7, da heißt es, und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines Jünglings nieder, welcher Saulus hieß. Das ist unser späterer Paulus, ne? Das ist der Saulus schlechthin. Der war einer von denen, die bei dieser Steinigung dabei waren und er hat eine ganz wichtige Aufgabe gehabt. Der musste nämlich darauf achten, dass die Kleidungsstücke derer, die die Steine warfen, nicht geklaut wurden. Muss man sich mal vorstellen, ne? Aber ist ja egal. Der Saulus ist Zeuge dieser Steinigung des Stephanus. Nun heißt es ja über den Stephanus, dass er ein Diakon war. Er war ja kurz vorher, können wir lesen, geweiht worden. Und was wir auch noch lesen können über ihn, ist, dass er ein Mann war, der voll geistiger Kraft war, voll Weisheit, wo Wunder passierten, Heilungen passierten. Also es war ein Mann, der ging in der Fülle der geistigen Ausstattung dessen, was Gott jedem Christen geben will, der ihm wirklich voll nachfolgt. Und dann geht's ja in Apostelgeschichte 8 weiter. Nämlich, da sehen wir dann, was passiert, nachdem der Saulus da die Aufpasserrolle hat für die Kleidungsstücke. Saulus aber hatte seiner Hinrichtung zugestimmt. Also er hat da nicht nur, kam nicht nur zufällig vorbei, nach dem Motto, ach, da findet gerade eine Steinigung statt. Ich guck mal, hey, oh, was macht ihr? Ach, ihr steinigt, tolle Sache, will ich auch mal sehen. Ach, ihr braucht jemanden, der auf eure Kleidung aufpasst. Okay, ich mach das schon. Nein, er hatte der Steinigung zugestimmt, er hatte dem Urteil zugestimmt. Es war also nicht etwas, das Saulus so ganz nebenbei getan hatte oder eben versehentlich vorbeikam, sondern er war mittendrin. Er hat die Verantwortung in sich getragen, dass er dieser Steinigung zugestimmt hat. Und es entstand an jenen Tage eine große Verfolgung über die Gemeinde zu Jerusalem. Wir sind in Apostelgeschichte 8,1. Und alle zerstreuten sich in die Landschaften von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Die blieben in Jerusalem. Also die waren, ich weiß nicht, waren sie mutig oder wahnsinnig genug da zu bleiben, aber sie blieben da. Sie wussten, sie haben nicht den Auftrag, zu dem Zeitpunkt rauszugehen. Den Stephanus aber begruben gottesfürchtige Männer und veranstalteten eine große Trauer um ihn. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Den Saulus kennen wir. Also der war auch nicht so ein kleines Rädchen im Getriebe, sondern Saulus war wirklich jemand, der 100% davon überzeugt war, dass dieser neue Weg, dass der zerstört werden musste, weil der sich gegen Gottes Wort wandte, gegen die Gesetze Mose wandte, gegen den Jahwe, den er kannte. Der war mittendrin, der Saulus. Was mich an der Stelle, ich würde es anders formulieren. Was wir hier sehen können ist, und das können wir auch an anderen Stellen sehen, Saulus war ein Mann voller Eifer. Also der hat alle Energie reingesetzt in dem, wo er glaubte, was richtig ist. Und er war 100% davon überzeugt, dass er Gott diente, dass er ihm einen Gefallen tat, dass er ihm was Gutes tut. Und was aber auch noch interessant ist, fand ich, wenn es von Stephanus heißt, dass er ein Mann voller Kraft und Gnade ward und Wundertat und große Zeichen unter dem Volk. Und wie ihr gerade gelesen habt, dass Saulus auch dabei war, also auch erlebt hat und wusste, warum das Urteil gefällt wurde. Also er kannte den Stephanus. Das muss ich einfach aus dem Kontext heraus so nehmen. Dann finde ich es interessant, dass diese ganzen Wunder, diese ganze Kraft, diese ganze Gnade, diese ganzen großen Zeichen in Saulus nichts bewirkt haben. Denn sonst hätte er ja nicht dieser Hinrichtung zugestimmt und wäre auch nicht weiter dadurch die Lande gezogen. Also müssen wir auch immer wieder aufpassen, was Wunder, Kraft und Gnade, zu welchen Zwecken Gott die benutzt. Sie sind für sich nicht ein Zweck, Menschen zum Herrn zu ziehen. Sie können, sie müssen aber nicht. Und das ist hier ein gutes Beispiel, weil der Saulus, den wir da erleben, ist völlig unbeeindruckt von dem, was der Stephanus da gewirkt hatte. Und das waren ja keine einzelnen Taten, die Stephanus gewirkt hat. Denn das, was wir über ihn lesen, zeigt, dass er ein großer, mächtiger Mann des Herrn war in seiner Lebenszeit. So können wir also sehen, dass das, was Stephanus da war, hat weder den Saulus noch die Gelehrten in irgendeiner Form berührt und hat die auch nicht in irgendeiner Form nachdenklich gemacht, naja, sollen wir den jetzt wirklich steinigen lassen oder vielleicht übersehen wir ja was? Nee, ganz im Gegenteil. Saulus fing ja jetzt erst richtig an zu wüten und um sich zu schlagen. Und wir wissen dann in Folge, dass er hingegangen ist zu den hohen Priestern und den Regenten seiner Zeit, also den kirchlichen Regenten seiner Zeit, und sagt, Jungs, gebt mir doch mal einen Ermächtigungsbrief, eine Vollmacht, damit ich auch nach Damaskus gehe, denn die Leute sind ja jetzt hier weg aus Jerusalem, aber da in Damaskus sind viele, habe ich gehört, und die will ich natürlich auch ins Gefängnis bringen. Gib mir mal die Autorisierung. Und die hat er auch bekommen, und zwar reichlich. Also er hatte auch einen Stand bei diesen Menschen, bei diesen Pharisäern, der ihm eine hohe Autorität gab, diese Christenverfolgung auch wirklich durchzuführen. Also ein Saulus, der von sich absolut überzeugt ist, der in einer großen Autorität geht, der unberührt ist von dem, was er sieht, was Gott wirkt durch diese Christen, und der absolut davon überzeugt ist, ich weiß, was für Gott ist und was Gott will. Und in dem gehe ich und da lasse ich mich nicht beirren. Ja, fast schon wie so ein Tunnel, ne? Einmal ausgerichtet, volle Kanne voraus. Und da gucke ich nicht mehr rechts noch links und das, was ich an Zerstörung erreichen kann, mir ist es egal, ich will dieses machen. Ja, und dann kommt ein erstes Sterben für Saulus. Das ist diese Begegnung auf dem Weg nach Damaskus. Das finden wir dann in der Apostelgeschichte 9, könnt ihr auch selbst nachlesen, aber ein, zwei Verse möchte ich mit euch gemeinsam lesen. Und zwar ab Vers 1 bis Vers 6, da lesen wir in der Apostelgeschichte, Saulus aber schnaubte noch drohend und mordend, wieder der Jünger des Herrn, ging zum Hohepriester und erbat sich von dem Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er etliche Anhänger des Weges fände, also so wurden die Christen früher genannt, die erste Gemeinde, Männer und Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führte. Auf der Reise aber begab es sich, als er sich der Stadt Damaskus näherte, dass ihm plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Und als er zur Erde fiel, hörte er eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, wieder den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein. So wird man dir sagen, was du tun sollst. Dieser Saulus, ich bin hier derjenige, der es zu sagen hat. Ich stehe in der Autorität, mir sagt keiner was. Und dann kommt dieses Licht aus dem Himmel. Und ich glaube, wenn ein Licht aus dem Himmel kommt, gehen wir alle in die Knie. Und so geht Saul auch in die Knie. Diesem Licht kann niemand widerstehen. Und dann passiert etwas, was auch erstaunlich ist, das habe ich auch schon früher mal gesagt. Da sagt der Saulus, wer bist du? Und das zeigt uns, dass er den Herrn überhaupt nicht kannte. Er kannte Jahwe, er kannte ihn vom Erzählen, er kannte ihn aus den Schriften, er kannte vieles über ihn. Er konnte ihn beschreiben mit den Worten der Propheten und der Psalmisten und so weiter. Aber er kannte ihn nicht, er wusste nicht, wer er wirklich ist. Und so musste er fragen, Herr, wer bist du? Es wird zwar klar, er hat erkannt, da ist eine höhere Autorität, die gerade in diesem Moment zu mir spricht. Ja, nicht umsonst liegt er schon auf den Knien. Aber er hat nicht erkannt, wer zu ihm spricht. Und das ist so umso erstaunlicher, weil er ja dachte, er würde ja für Jahwe, für den Herrn genau das tun, was er tut. Und dann kommt noch ein dritter Aspekt dazu, den wir hier in den Versen stehen. Saulus hat gesagt, du gehst ins Gefängnis, du wirst gesteinigt, dich schmeiße ich raus, dich nehme ich gefangen, dich peitsche ich aus. Und plötzlich kommt da eine Stimme und sagt, Saulus, Mann wird dir sagen, irgendjemand wird dir sagen, irgend so ein Hergelaufener wird dir das sagen. Und du wirst tun, was man dir sagt. Jeder Autorität, jeder Selbstbestimmung entzogen. Der Saulus, der hier diese Stimme hört, kann nichts mehr aus sich selbst tun. Er muss darauf harren, was man ihm sagt. Und das, was man ihm sagt, hat er zu tun. 180 Grad von der Position, mit der er losgezogen ist. Und da stirbt der Saulus zum ersten Mal. Denn jetzt war es Gott, der ihm sagte, was er tun sollte, und er nicht sagte, was Gott gerne haben möchte. Und um dem Ganzen auch noch so die Krone aufzusetzen, lesen wir ja dann, dass er blind war in dem Moment. Also er war auch noch so weit erniedrigt, gedemütigt, dass er absolut abhängig war von anderen Menschen. Es brauchte jemanden, der ihn führte, der ihm sagte, wo er hingeht. Er konnte nichts sehen. Ich denke, ihr habt das auch schon mal gemacht, dass es als Kinder oder so das Spiel gemacht hat, Augen verbinden, zumachen, ob es jetzt blinde Kuh war oder sonst was. Aber wir sind hilflos. Ich habe mal vor ein paar Jahren mal einen Besuch in ein Restaurant gemacht, in Zürich. Ich komme im Moment nicht auf den Namen, wie es heißt. Man wird dort hineingeführt, es ist schwarz dunkel in diesem Restaurant. Also man sieht nichts, keine Orientierungspunkte, null. Das Restaurant wird von Blinden geführt und du wirst von Blinden bedient. Du wirst an den Tisch gesetzt und du merkst auf einmal, was es heißt, blind zu sein. Weil du musst anfangen, einen Sinn auszuschalten, weil mit dem kannst du nichts mehr anfangen. Ob du die Augen auf hast oder zu hast, ist vollkommen wurscht. Es ist genauso dunkel. Und musst langsam anfangen, durch dein Geräusch, Gehör, irgendeine Orientierung zu bekommen. Und wir haben auch so ein bisschen da erlernen dürfen, wie die Blinden ihre Orientierung und ihren Alltag leben können. Weil die Teller wurden serviert, die Gläser wurden serviert. Und einer von uns hat den Fehler gemacht und hat das Glas an einer anderen Stelle wieder abgestellt, als es ursprünglich hingestellt wurde. Und es war uns gesagt worden, bitte stellt die Dinge immer wieder an den Platz, wo ihr sie vorfindet. Und dieses eine Glas ist umgestürzt, weil der Blinde, der bedient hat, nicht sehen konnte, dass da jetzt das Glas stand. Aber er von seiner Orientierung her wusste, da steht nichts, weil das steht ja da rechts. Und das andere, was interessant war, wir waren eine Gruppe von, ich glaube, 10 Leuten, die also an einem Tisch saßen, 5 und 5 gegenüber. Und wir haben dann mal versucht rauszufinden, wer uns gegenüber sitzt. Also einfach zu versuchen rauszukriegen, in welcher Reihenfolge haben wir um den Tisch gesessen. Das war jetzt noch kein Problem. Rechts von mir, links von mir, weil das waren unmittelbare Stimmen. Aber es hat keiner von uns rausgefunden, wie wir wirklich gesessen haben. Wir haben es erst rausbekommen, nachdem jeder seine Puzzleteile dazugeführt hat. Das heißt, du bist wirklich absolut orientierungslos. Du hast plötzlich eine komplette Abhängigkeit bekommen von jemandem anderen, der dich führen muss. Und so ging es, denke ich mal, dem Saulus. Abgesehen von dieser Begegnung mit dem Licht des Himmels, glaube ich, kam da noch einiges dazu. Aber er war der Mann, der alles bestimmte, der alles mit seinem Eifer durchsetzte, war runtergebracht auf ein Niveau, wo er nur noch in vollständiger Abhängigkeit leben konnte. Das war sein erstes Sterben. Er musste alles hinlegen, wo er bisher dachte, ich bin mein eigener Herr. Und dann geht es ja in der Geschichte weiter, dass dann ab Vers 15 der Ananias ins Blickfeld kommt. Der Mann, der gebetet hatte zum Herrn in Damaskus und der Herr ihm etwas gesagt hat, nämlich über den Saulus, und ihm gesagt hat und den Auftrag gegeben hat in Vers 15, gehe hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Königen vor die Kinder Israel zu tragen, denn ich werde ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Das erste Problem für den Ananias war überhaupt erstmal zu akzeptieren, dass Gott den Saulus, der ja stadtbekannt war, aus gutem Grund, plötzlich zu seinem Werkzeug ausgewählt hatte. Und Ananias musste einfach so viel Vertrauen in das haben, was Gott zu ihm sprach, und zu wissen, dass Gott zu ihm sprach, er sagte, okay, ich gehe. Und gleichzeitig war es Gott, der ihm, dem Ananias, nicht dem Saulus, dem Ananias, offenbarte, was für eine Berufung auf dem Paulus liegen sollte. Und so offenbart Gott schon einen Teil seines Planes für den Saulus und schickt den Ananias raus. Und dann sehen wir in Vers 17, da ging Ananias hin und trat in das Haus, er legte ihm die Hände auf, dem Saulus, und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt würdest. Also ich finde das schon eine mächtige Kiste hier, die dir abläuft. Nicht nur, dass der Ananias wusste, wer zu ihm sprach. Der hat nicht gefragt, hallo, wer spricht da? Sondern als der Herr zu ihm sprach, sagte, ja Herr, sprich. Er wusste, wer sein Herr war, Jesus. Und dann gibt er ihm die Aufgabe, zu diesem Schlechter und Christenverfolger und brutalen Gefängnissammler und was er immer wieder für ihn finden können. Letztendlich Mörder, denn er hat ja eingestimmt in den Mord an Stephanus und möglicherweise anderen. Zu dem hinzugehen, zu sagen, Jesus, der Herr, mein Herr, hat mich gesandt, damit du wieder sehen wirst. Und dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Lass uns das mal einen Moment durch den Kopf gehen. Die sehend, okay, kann man doch sagen, so, jetzt hast du mal 3 Tage erlebt, wie das ist, wenn man blind ist. Jetzt mache ich dich wieder sehend. Aber da wird ein Mann, der ein Christenverfolger war, der alles abgelehnt hatte, was Jesus verkündet hatte, Heiliger Geist und so weiter. Dieser Mann wird gefüllt mit dem Heiligen Geist, weil der Ananias ihm die Hände auflegt, weil Gott es ihm so aufgetragen hat. Ich glaube, das kann man nur machen, wenn man seinen ganzen menschlichen Blick auf diese Situation, den Verfolger, den soll ich wieder befähigen, zur Seite lege, ausblende und sage, Gott hat mir einen geistlichen Blick auf diese Situation, auf diesen Mann gegeben. Und der geistliche Blick ist, das will Gott. Und das tue ich. Und so wissen wir, dass Paulus sehend wurde. Und Ananias, können wir hier erkennen, handelt wirklich komplett aus dieser geistlichen Sicht heraus, die Gott ihm gezeigt hat, was Gott mit Saul vorhat. Und wir wissen dann auch, dann haben sich sofort die Augen geöffnet. Er konnte wieder sehen und Saul stand auf, ließ sich taufen. Da war keine Diskussion, was kommt denn jetzt als nächstes dran, muss ich mal dies überlegen oder jenes. Was sagt er, was müssen wir tun? Nee, er ließ sich taufen, Punkt. Dann nahm er Speise und stärkte sich. Und was wir hier allerdings auch wieder sehen, ist, dass auf der einen Seite ihm die Augen geöffnet wurden, und ich glaube, es waren nicht nur die natürlichen Augen, die Saul in dem Moment geöffnet wurden, sondern auch geistliche Augen geöffnet wurden. Er sah plötzlich, wer der Herr wirklich war. Er fing an, Jesus als seinen Herrn zu kennen und nicht mehr aus den Schriften nur irgendwas gelesen zu haben. Und gleichzeitig wusste er, ich brauche jetzt Kraft, ich muss jetzt wieder essen, er hatte ja gefastet und alles. Jetzt bin ich wieder im vollen Saft, jetzt kann's losgehen. Und das tat er auch. Ne? In Versen 19 und 20 lesen wir dann, er war aber etliche Tage bei den Jüngern zu Damaskus und alsbald predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes sei. Das war ja seine Stärke. Saul war ja einer der am besten ausgebildeten Lehrer seiner Zeit. Er hatte jetzt plötzlich neue Wahrheit empfangen. Er kannte die Wahrheit jetzt plötzlich und nicht die alte Wahrheit, die er verkündet hatte. Und mit dieser Fähigkeit zu lehren, vollmächtig zu sprechen, rhetorische Nummer eins, hat er gesagt, jetzt erzähle ich denen, was eine Hacke ist und erzähle denen, wer Jesus Christus wirklich ist. Und fing sofort an zu predigen und alle Argumente hervorzukramen, um klarzumachen, der Jesus ist der Messias. Und ich, der große Lehrer, kann es euch belegen. Und so zog er durch die Lande. Und es heißt nämlich dann auch in Vers 21, es erstaunten aber alle, die ihn hörten und sprachen, ist das nicht der, welcher in Jerusalem die zerstörte, welche diesen Namen anrufen und der dazu hierher gekommen war, um uns gebunden zu den hohen Priestern zu führen? Aber Saulus wurde noch mehr gekräftigt und beunruhigte die Juden, die zu Damaskus wohnten, indem er bewies, dass Jesus der Christus ist. Also genau das passiert. Saul erkannte, wer Jesus ist. Ich weiß, wie man Leute überzeugt und überredet. Hinein, ich will jetzt diese frohe Botschaft loswerden. Und dann hat er auch losgelegt. Ne? Und was haben wir als Ergebnis? Er fing an, die Juden zu beunruhigen. Und er tat noch etwas, weil das steckt in diesem Wort bewies oder beweisen. Er hat mit menschlichen Argumenten und Argumentationsketten die Beweise aufgebaut, nach dem Motto, begreift es denn immer noch nicht? Hier sind doch alle Belege. Und das Ganze führt eigentlich nur dazu, dass es immer mehr Unruhe sowohl unter den Juden als auch zum Teil in der Gemeinde entstand. Also eigentlich das Gegenteil von dem, was man sich wünschte, ja? Man denkt, Mensch, da ist jetzt einer, der spricht die Wahrheit, der spricht sie mit Vollmacht und der kennt die Schriften rauf und runter und kann belegen, hier steht's von Jesus, hier steht's von Jesus. Lest in Jesaja, lest in den Psalmen, ihr findet ihn überall. Stattdessen, und da stirbt er wahrscheinlich so zum zweiten Mal, müssen ihn die jungen Christen retten vor dem Mordplan der Juden. Und dann wird er in einen kleinen Korb gesetzt, kuschel, kuschel rein, nur ja niemand sehen und dann beschämend über die Stadtmauer rausgebracht, damit er überhaupt sein Leben retten kann. Was wir hier sehen, ist einfach, dass Saul schon einen Weg des Sterbens gegangen ist, aber eben erst einen Teil. Er ist noch nicht wirklich dahin gestorben, wo Gott uns alle hinbringen möchte. Weil der Prozess oder das Sterben ist nicht ein einmaliger Prozess oder einmaliger Schritt, sondern es ist ein Prozess in unserem Leben. Wir müssen ein Leben führen, wo wir immer mehr unsere eigene Natur sterben, und das ist ein kontinuierliches Sterben, damit wir in die Fülle der Auferstehungskraft hineingehen. Und hier sehen wir das sehr schön an Paulus, weil der Quintessenz davon war, das Resultat seiner tollen Lehre war Verwirrung, nicht etwa annehmen dessen, was die Wahrheit war. Und er wurde demütig über den Korb gerettet. Und das würde ich jetzt nicht unbedingt als einen großen Sieg des Saulus bezeichnen, den er da in Damaskus erzielt hat mit seiner Lehre, ne? Weil er musste fliehen. Das ist übrigens etwas, was ich auch über die Jahre lernen musste und immer noch lerne, dass manches Mal das beste Argument, was man für Jesus Christus hat, den anderen trotzdem nicht zwingen kann, es genauso zu sehen. Und gerade weil ich persönlich so ein Herz fürs Lehren habe, stolper ich da immer wieder drüber. Weil letztendlich kann nur der Heilige Geist bewirken, dass der andere sieht, was der Geist ihm offenbaren will. Wir können die Wahrheit und müssen die Wahrheit sprechen. Wir dürfen lehren, wir dürfen Details hinbringen und da werde ich mich auch nicht zurückhalten lassen. Aber ich kann niemanden zwingen dazu, meinen Argumenten zu folgen. Und das hat Paulus hier versucht oder Saulus noch zu der Zeit und er ist gescheitert. Und er musste wieder sterben, musste erkennen, das ist nicht der Weg. Und dann kommt gleich die nächste Demütigung hinterher, denn er musste ja fliehen aus Damaskus, kehrt nach Jerusalem zurück, will sich den Jüngern dort anschließen. Und was sagen die Jünger? Ach, herrlich, da kommt der Saul, den kennen wir jetzt, der ist ein toller Mann. Nee, sie wollten nichts mit ihm zu tun haben. Sie ließen ihn nicht zu sich. Also wurde er auch nochmal zurückgewiesen. Ne? Oh, keiner will mich. Mich wollen sie nicht, ich bin doch jetzt konvertiert. Mich will keiner. Aber das war die Situation. Ein weiteres Sterben. Erkennen zu müssen, du bist nicht mehr wer, sondern bist nur noch das oder der, der in dir lebt. Und solange der noch nicht erkennbar ist, werden die anderen vorsichtig sein. Zum Glück gibt es da den Barnabas. Barnabas. Barnabas ist ja der Mann, den wir in der Apostelgeschichte erleben, der wirklich ist so eine Vaterfigur, ist ein Mentor, ist ein Vater der Barmherzigkeit. Also er hat einen besonderen Blick, er hat einen geistlichen Blick auf Menschen und ist in der Lage, in ihnen Dinge zu sehen, die andere vielleicht noch nicht sehen. Und da kommt Barnabas und nimmt sich des Pauluses an. Und er öffnet ihm letztendlich die Tür zu den Aposteln. Das lesen wir dann in den Versen 27 bis 29. Und ich will aber nur auf den Vers 28 und 29 eingehen. Da heißt es nämlich dann über den Saulus. Und er ging in Jerusalem mit ihnen, also mit den Aposteln, aus und ein und predigte freimütig im Namen des Herrn. Schön, wunderbar, herrlich. Gottes Wort wird verkündet, traumhaft. Der Mann weiß, was er spricht. Und er redete und stritt auch mit den Hellenisten. Sie aber suchten ihn umzubringen. Da ist noch immer das gleiche Spiel wie in Damaskus. Ne? Wortgewaltig, fantastisch ausgebildet. Aber ich glaube, da ist noch viel Saulus, ich kann, hinter diesen Predigen. Und er bringt Streit in die Situation, wo er eigentlich Licht, Freiheit, Liebe, Annahme, Barmherzigkeit reinbringen dürfte und viele andere Dinge. Und das Ergebnis ist, sie auch da in Jerusalem versuchen, sie ihn jetzt umzubringen. Und was machen die Brüder? Weil Streit ist das Letzte, was sie eigentlich wollen. Und gleichzeitig wollen sie auch nicht, dass Saulus wirklich umkommt. Also nehmen sie sich den Saulus unter den Arm und bringen ihn nach Caesarea und dann schicken sie ihn nach Tarsus. Habt ihr ein geografisches Gefühl, wo Tarsus ist in Relation zu Jerusalem? Also ich habe was gelernt an dem letzten Wochenende. Das sind 968 Kilometer entfernt. Sehr weit. Also heutige Zeit würde ich sagen, sie haben ihn mal eben nach Perth oder nach Sydney geschickt von hier aus. Ja, möglichst weit weg. Weil ich meine, das waren ja Tagesreisen, entweder mit dem Schiff oder zu Fuß. Ja, also das war eine Entfernung. Sprich, mit anderen Worten, sie haben geguckt, dass er so weit wie möglich weg ist, dass er kein Unheil einrichten kann. Sie haben ihn nicht verdammt, sie haben ihn nicht niedergemacht oder so nach dem Motto, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun und du organisierst ja nur immer Streit oder so. Das nicht. Ich glaube, sie haben schon gesehen, was Gott mit diesem Mann mal irgendwann vorhat, dass sie da seine Berufung erkannt haben. Aber sie haben auch eins gesehen, dass da noch viel zu viel Saul und zu wenig Paulus drin war. Oder ich würde es anders formulieren, es war noch viel zu viel Saul drin und noch zu wenig Jesus. Und das ist, glaube ich, die bessere Beschreibung. Und so musste Paulus weiter sterben. Weil die Quintessenz aus diesem Betrachtung ist, solange wir immer noch Ich will in uns haben, selbst wenn wir meinen, es ist für einen guten Zweck, für den Herrn, ich will für den Herrn was tun, ich will für den Herrn predigen, ich will für den Herrn ABCD, solange dieses Ich will noch viel zu groß ist, sagt Gott, geh noch mal ein bisschen in die Wüste. Lass mich dir in der Wüste zeigen, was ich mit dir tun kann, wenn dein Ich will weg ist. Wir wissen nicht, wie lange Paulus in Tarsus war. Es gibt da unterschiedliche Informationen. Es waren mit Sicherheit Jahre. Ich habe mal irgendwo eine Darlegung gesehen, da geht es um 3 Jahre ungefähr. Aber es geht auch nicht darum, jetzt wie viele Jahre es waren, es geht einfach darum, dieser Mann musste erst noch einen weiteren persönlichen Entwicklungsschritt durchlaufen, der musste noch greifen, der musste noch sterben zu seiner alten Natur, bevor Gott ihn wirklich in der Form einsetzen konnte, wie er ihn einsetzen wollte. Wir haben das gleiche Beispiel im Leben von Petrus. Ja? Nur bei Petrus war es radikaler, durch diese Verleugnungsgeschichte, wo Gott ihm vor Augen geführt hat, jetzt hör mal auf, Petrus zu sein und sag mal, der Stein, den ich aus dir machen will. Und dann geschieht was Wunderbares. In der Apostelgeschichte ein Stückchen weiter, in Vers, also im Kapitel 11, ich reiße es nur an, brauchen wir jetzt nicht hinzugehen, da ist die Situation, dass durch die Zerstreuung natürlich das Wort in alle Gegenden ging, wo die junge Gemeinde hin verstreut wurde. Und aufgrund dessen, dass dieses Wort vollmächtig von diesen Menschen weitergegeben wurde, weil sie selbst auch vollmächtig lebten, und das war ein ganz entscheidender Punkt, sie lebten, was sie sprachen, passierte eben, dass durch die Hand des Herrn eine große Zahl gläubig wurde und sich zum Herrn bekehrte. Und so kam eben diese Kunde dieser Bekehrung auch an die Gemeinde nach Jerusalem. Also das wurde dann irgendwann drüber transportiert. Damals gab es noch kein Twitter und so ähnliche Sachen. Und die Apostel waren so begeistert davon in Jerusalem, dass sie sagten, Barnabas, geh da mal hin und guck mal, was die Gemeinde braucht. Und dann haben sie Barnabas ausgeschickt, dass er nach Antiochia geht. Und er schaut sich das an, freut sich riesig über die Gnade des Herrn, was Gott da alles gemacht hat, ohne dass da irgendeiner war, der Superpriester war oder der Superprediger oder der absolute Schriftgelehrte. Das waren Menschen, die den Geist Gottes in sich trugen und lebten. Und das hat Menschen zum Herrn gebracht. Nicht, weil da ein besonders toller Redner oder sonst was war. Und so sieht der Barnabas und erkennt, oh, Gott hat hier Großes vor. Und die brauchen jetzt noch so ein bisschen Hilfestellung oder dass noch einfach jemand nach dem Rechten schaut. Und da fällt ihm was ein. Und da sagt er, Mensch, dieser Saul, der ist doch hier in Tarsus, den hole ich. Und so lesen wir dann in Vers 25, und Barnabas zog aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Mehrere Dinge, die mich da faszinieren. Das eine ist die Tatsache, dass also Saulus keineswegs aus den Gedanken der Apostel und eines Mannes wie Barnabas völlig abgeschrieben war. Obwohl er eben weit, weit weg war. Und das zweite ist, dass zumindest an Barnabas die Berufung, die auf dem Saul lag, sehr wohl erkannt hatte und wusste, wenn der Mann in seine Berufung geht, dann ist es der richtige Mann, den die jetzt an der Stelle brauchen. Den hole ich mir jetzt. Was mich weiterhin fasziniert, ist, dass hier nicht groß steht, der Barnabas ist dann nach Tarsus gefahren, hat sich dann den Saulus da irgendwo gesucht. Und dann hat er den erstmal verhört und mal geprüft und geguckt, ob da jetzt wirklich, weil ihm im Leben was passiert ist, ob wir den jetzt wirklich gebrauchen können oder ob wir uns wieder die Laus in den Pelz holen. Nichts davon lesen wir. Ich glaube, dass als Barnabas auf Saul traf in Tarsus, Geist zu Geist sprach und wusste, der Mann ist jetzt ist er bereit. Jetzt kann Gott ihn einsetzen. Und das wird Gutes bewirken. Und das ist auch eine Charaktereigenschaft, die wir in Barnabas immer wieder finden, dass er in Menschen etwas wahrnehmen konnte, das andere, selbst Paulus, wie wir aus einer anderen Stelle wissen, nicht wahrnehmen konnten. Er hatte einen geistlichen Blick, der es ihm erlaubte zu erkennen, der geht in seine Berufung. Er holt sich also den Paulus. Und das andere, was vielleicht auch noch interessant ist, wir lesen nirgendwo was, dass der Paulus mit dem Barnabas rumgemacht hat, sondern was, jetzt wollte er mich haben. Erst habt ihr mich hier in die Wüste geschickt, mich 3 Jahre oder wie lange auch immer von allem abgeschnitten und jetzt auf einmal kommt er und wollt was von mir. Also das muss ich mir nochmal genau überlegen. Nichts von dem hören wir. Ich glaube, ein Paulus war in dem Moment so weit gereift, dass er erkannt hatte, warum Gott ihn erstmal rausgenommen hat, um ihn zu formen, ihn sterben zu lassen zu seinem großen Ego, bevor er ihn wirklich nutzen konnte. Und so können wir nur sehen, die beiden gehen zusammen an Antiochia und Saulus oder Saul agiert dort. Ja, es heißt nämlich dann in 11,26 im Apostelgeschichte, es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde beisammen blieben und eine beträchtliche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Das nenne ich jetzt vollmächtigen Dienst. Da gab es keinen Streit, es wurde aufgebaut, auferbaut, gelehrt, tieferes Verständnis vermittelt, aber alles in der Liebe des Herrn und in einer Sanftmut des Herrn, die dem Saul vorher nicht bekannt war, wie wir ja gerade gelesen haben. Also da hat Gott viel getan, damit dieser Mann seinem eigenen Ego starb. Und das ist das, was Gott mit jedem Einzelnen von uns machen möchte, dass wir unserem eigenen Ego sterben, damit wir die Fülle der Herrlichkeit, der Auferstehungskraft auch wirklich in uns sehen. Und vielleicht noch ein weiterer Schritt, der das Ganze so ein bisschen abrundet, ist dann die Stelle, wo es dann in der Apostelgeschichte 27 bis 30 heißt. Ich lese jetzt mal nur den Vers 30. Und da geht es also darum, dass sie Männer aussenden wollen. Und haben sie, also, nee, Entschuldigung, soweit sind wir noch nicht. Quintessenz ist, dass die beiden, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Ach so, es war ja dann erstmal noch die Geschichte mit der Hungersnot, die in Jerusalem vorhergesagt war von dem Propheten Agabus. Und wer wurde ausgesandt von der Gemeinde Antioch nach Jerusalem? Barnabas und Paulus. Also da wurde auch wirklich ein Vertrauen, ein klares Verständnis, das sind die Männer, die wir hinschicken müssen, nach Jerusalem gebracht. Also Paulus fängt an, in seiner Berufung zu laufen. Er kommt wieder nach Jerusalem. Ja. Und dann passiert Folgendes. Dass sie dann wieder nach Antioch kommen, das finden wir dann in der Apostelgeschichte 13. Weil dort einfach weiterhin Lehre gebraucht wurde und Vertiefung des Ganzen und die Gemeinde das auch bekommen hat. Und dann aber die Gemeinde erkannt hat, dass diese Männer weitergehen müssen, um das Wort weiter zu streuen. Und hier sehen wir dann, wie tatsächlich aus dem Saulus der Paulus der Apostel wird. Denn da heißt es dann, wie gesagt, dass sie dann gefastet haben, den Heiligen Geist gebeten haben, ihnen zu zeigen, wen sie aussondern sollten. Und das waren Barnabas und Saulus. Also erst da wurden sie zu Aposteln, zu Ausgesandten. Sie wurden zu Ausgesandten. Das ist Apostelgeschichte 13,2. Und sie legten dann eben die Hände auf, beteten für sie und ließen sie ziehen. Und hier erkennen wir, dass Paulus wirklich sich komplett unter die Führung des Heiligen Geistes und der Apostel gestellt hat, indem er sich hat aussenden lassen. Ja, vorher hat er sich die Aussendebriefe selbst geholt, ja, in seiner alten Rolle. Und hier konnte er sich aussenden lassen und warten, bis er ausgesandt wurde. Er ist nicht einfach losmarschiert. Also das war ein anderer, das war jetzt ein Paulus, nicht mehr ein Saulus. Und was dann eben interessant ist, das lesen wir dann gleich in Vers 11, ist, kaum dass die beiden ausgesandt sind, baut sich wieder Widerstand gegen sie auf. Aber diesmal ein Widerstand anderer Art. Eine der größten Widerstände gegen den Glauben ist jegliche Form von Zauberei. Witchcraft oder Hexerei oder diese Dinge. Und hier tritt ein Zauberer auf, nämlich der bei Jesus. Weil er will, Paulus war in Paphos auf der Insel und hatte gute Gespräche mit diesem Statthalter, Sergius Paulus hieß er, und hat ihm vom Glauben erzählt und er war nah dran zu sagen, ja, ich gebe mein Leben dem Herrn. Und dieser war Jesus, der die ganze Zeit Macht über ihn hatte aufgrund seiner Zauberei und falscher Prophetie, der stand dem natürlich im Wege. Das heißt, die Zauberei bekämpft die Wahrheit, versucht den Geist zu bekämpfen. Ja. Aber diesmal handelt ein Paulus in einer ganz anderen Vollmacht. Und die Vollmacht gibt ihm die Kraft zu sagen, du bist jetzt blind. Und damit zu zeigen, dass er in einer Vollmacht geht, die weit über seine natürlichen Vollmacht hinausgeht, die ihm auch kein hoher Priester, Gelehrter oder sonst was aus Jerusalem in Form eines Schreibens geben kann, sondern es ist eine Vollmacht, die vom Herrn kommt. Das heißt, nachdem Saul wirklich dahin gekommen ist, dass er dem gestorben ist, was da sagt, ich will, ich bin, ich möchte, ich muss machen, ich bin der Große, konnte Gott mit seiner Vollmacht da hineingehen und das, was gestorben war, auf eine neue Natur lebendig machen in ihm. Und das hat er getan. Und sie sind dann sehr, sehr machtvoll durch die Lande gezogen, wie wir wissen. Vielleicht noch ein letzter Punkt, könnt ihr selbst nachlesen in Apostelgeschichte 15, die Situation, wo es da um die Frage der Beschneidung ging, wo es ja eine riesen Diskussion in der Gemeinde gab und dann letztendlich Barnabas und Paulus nach Jerusalem geschickt wurden, um eben die Sache den Aposteln vorzulegen. Und das ist auch nochmal ein gutes Beispiel, um zu erkennen, wie sehr Paulus geläutert war, gestorben war zu seinem eigenen Ich. Ich persönlich bin überzeugt, dass der Mann genügend drauf hatte, intellektuell, rhetorisch, argumentativ, wissend, um jeden dort zu überzeugen, dass Beschneidung für die Christen nicht mehr ansteht. Da bin ich absolut von überzeugt und die Schrift gibt uns da all die Stellen, die wir da zusammentragen könnten. Aber, und so hätte ein Saul nach seiner Bekehrung auch gehandelt und hätte die da in Grund und Boden gepredigt. Mit dem Ergebnis Streit und ich weiß nicht was alles. Stattdessen, okay, wir gehen nach Jerusalem, wir legen es den Aposteln vor. Ich unterstelle mich der Autorität des Herrn, ich unterstelle mich den Aposteln, ich unterstelle mich der geistlichen Weisheit und des Geistes. Das war ein anderer Paul. Das war ein anderer Paulus. Der war gestorben. Und sein Leben ist ja dann voll noch mit Dingen, wo er dann ins Gefängnis geworfen wurde, wo wir immer mehr sehen, wie sehr seiner selbst, seiner Person, seinem Menschsein im Sinne von physischem Körper gestorben ist, weil ihm nur eins noch wichtig war, Jesus Christus und seine Botschaft. Das heißt, was wir in Paulus hier sehen können, und damit möchte ich das eigentlich abrunden, ist wirklich, es ist ein kontinuierlicher Prozess. Selbst wenn wir diesen Schritt der Taufe gemacht haben, der ganz klar als ein Schritt des Sterbens der alten Natur beschrieben ist, wir haben das Ganze eingangs gelesen, und wir damit auch die Verheißung haben, dass wir aus der neuen Natur heraus in einer ganz anderen Form leben werden und leben können, bedeutet es trotzdem, dass wir noch immer diesen Sterbeprozess fortsetzen dürfen. Weil eben die Charakterzüge, die Aktivitäten der alten Natur immer noch in uns wirken. Die Natur ist tot, aber das, was wir die ganze Zeit gewohnt sind, waren, das ist immer noch da. Und die größte Gewohnheit, die wir haben, ist eben, ich will. Ich glaube aber, dass das so und so ist. Ich möchte noch gerne abschließen mit ein paar Versen. Einer ist im Epheser 2, die Verse 4 bis 7. Um das nochmal sozusagen zusammenzufassen. Da heißt es, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner Willen vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Ja, das tut er, aber wir sehen hier nochmal diese enge Verbindung. So in dem Maße, wie wir sterben, werden wir in dem Maße in der Auferstehungskraft leben. Wenn wir nicht bereit sind, auch das letzte Ich in uns sterben zu lassen, werden wir nicht die Fülle der Auferstehungskraft in uns erleben können, weil da immer noch einer sagt, ich will aber. Und dann bin ich nicht wirklich der Sklave und Knecht des Herrn, zu dem wir aufgerufen sind. Und das ist ein schönes Beispiel auch nochmal, dass das wirklich dieses Prinzip nochmal auf den Punkt bringt. Im Johannes 12, die Verse 23 und 24, wo Jesus da spricht und sagt, Jesus, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, so bringt es viel Frucht. Und im 1. Korinther 15, der Vers 37, und was du säst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, etwa von Weizen und von einer anderen Frucht. Dieses Bild zeigt es nochmal. Wenn wir nicht wirklich bereit sind, das Alte sterben zu lassen, dieses Korn in den Boden zu legen und zu sagen, stirb, und das muss sterben, damit Frucht daraus hervorkommen kann. Und dass die Verheißung dabei ist, aus diesem einen Korn kommt nicht nur wieder ein Korn Frucht raus, sondern kommt 30, 60, 100-fach raus. Aber die Bereitschaft des Korns, unsere Bereitschaft für unser Leben, muss sein, bin ich bereit, mich in diesen Boden hineinzulegen, zu sterben, damit Frucht aus mir hervorkommt. Und diesen Prozess, Jesus hat es mal mit einem anderen Wort gesagt, wir müssen unser Kreuz täglich auf uns nehmen. Das ist dieser Prozess des Sterbens, den wir tagtäglich als Gläubige durchleben müssen. Weil wir können nur manche Dinge vom Herrn erleben, wenn wir vorher diesen Dingen gestorben sind. Und dann wird er uns neue Frucht daraus zeigen, wird sie in uns hervorbringen. Und das gilt auch für unsere Berufung, die jeder Einzelne von uns vom Herrn hat. Es setzt voraus, dass wir alles erstmal niederlegen, damit daraus Frucht entstehen kann, weil etwas sterben muss, damit die Auferstehung passieren kann in uns. Und deswegen möchte ich uns einfach nochmal ermutigen, diesen Prozess wirklich mit Freude anzunehmen, dass wir sterben dürfen zum Alten, zur alten Natur, zum alten Ich, damit wir die Fülle der Auferstehung, die Fülle der Herrlichkeit der Auferstehung, die Fülle der Kraft, die diese Auferstehung bewirkt hat, in unserem Leben sichtbar werden zu lassen, die Frucht hervorspringen zu sehen, die Gott aus uns hervorbringen will und die weit größer ist als diese eine Korn, was sterben muss. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns, wenn wir uns danach ausstrecken und sagen, ja, ich will diese Herrlichkeit der Auferstehung erleben, ich sehe mich in diesen himmlischen Örtern als der Wiederauferstandene. Auferstehung geht nur, nachdem wir gestorben sind. Ohne Sterben keine Auferstehung. Und das ist mein Gebet für mich, ist mein Gebet für uns, dass wir diesen Prozess zulassen, dass wir Jesus Christus das Recht einräumen, uns durch diesen Prozess Tag für Tag mehr hindurchzuführen.